Wir freuen uns über, ach, Fritjof macht bestimmt gleich schon mal bitte hier die PowerPoint, damit ihr schon mal wisst, worum es heute geht. Worüber freuen wir uns? Ich zähle einfach mal ein paar Sachen auf. Bei einigen werdet ihr nicken, andere werdet ihr vermissen und innerlich ergänzen. Wir freuen uns über ein Kinderlächeln, ein Geschenk, ein gewonnenes Fußballspiel des Lieblingsvereins. Wir freuen uns, wenn uns etwas gelingt, wenn wir früher Feierabend haben als geplant. Wir freuen uns über den Sonnenschein, die Natur, die Farbenpracht im Frühling. Wir freuen uns, ich freue mich über ein neues Bild. Ich freue mich darüber, dass Lennart heute Cajon gespielt hat. Vielen Dank. Manchmal, wenn wir uns so gerade gemütlich vor uns dahin freuen, dann passiert etwas, was uns einen Strich durch die Rechnung macht, was uns die Freude verhagelt. Da klappt etwas nicht so wie erwartet und zack, ist die Freude dahin. Da ist der Schlüssel nicht auffindbar, wir kommen zu spät und die Freude ist futsch. Da geht es an der Kasse nicht schnell genug, die gute Laune verfliegt. Da wird etwas, worauf wir lange gewartet haben, teurer und wir stehen mit leeren Händen und enttäuschter Miene da. Wie kommen wir zu einer Freude, die bleibt, auch wenn die Umstände schwierig sind? Wenn nicht alles so klappt wie geplant und wenn aufgrund der geänderten Umstände andere Emotionen ins Spiel kommen? Wie können wir uns trotzdem freuen? Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus spricht in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi von einer Freude, die bleibt. Von Freude, die nicht durch äußere Umstände hervorgerufen wird und deshalb auch nicht kippt, wenn die Umstände sich ändern. In Philipper 4, Vers 4 sagt er Folgendes. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Herzlichen Glückwunsch. Ein schöner Taufvers. Das heißt, wenn der Apostel Paulus hier so eine Aufforderung formuliert, dann geht er ja logischerweise davon aus, dass das möglich ist. Dass es möglich ist, dass wir uns immer freuen. Ich empfinde diese Aufforderung als eine sehr große Herausforderung. Was machen wir denn mit den Situationen, in denen wir uns nicht so einfach freuen können? Wie kann ich mich dann freuen, bitteschön, wenn ich den Arbeitsplatz verliere? Wie soll Freude in mir sein, wenn mein Kind schwer krank ist? Und wie können wir überhaupt Freude empfinden angesichts der Not in der Welt, wenn Menschen nicht nur ihr Zuhause, sondern ihre Familie oder sogar das eigene Leben verlieren? Ist Paulus nicht ein bisschen naiv, wenn er das so formuliert? Freut euch alle Zeit. Und ich sag's nochmal, freut euch. Man könnte es auch formulieren, freut euch, was immer auch geschieht. Und das kann man gut sagen, wenn es einem gut geht. Wenn man nur so strahlen muss, weil irgendwas Schönes passiert ist, weil es einem gut geht. Allerdings, der Apostel Paulus ist natürlich ein sehr interessantes Beispiel für so eine Herausforderung, weil es ihm ja nun definitiv nicht immer gut gegangen ist. Er hat auch sehr schwierige Zeiten erlebt. Er hat eine wundersame Kehrtwendung erlebt, als er Jesus, dem Auferstandenen, ganz wunderbar auf eine ganz spannende Art und Weise begegnet und musste dann aber alles hinter sich lassen, was ihm teuer und wertvoll war. Seine theologische Ausbildung mit den Überzeugungen, die er hatte, sein Ansehen als Pharisäer, sein Engagement gegen die Christen, wo er meinte, das wäre für Gott, alles nichts mehr wert. Paulus wurde oft angegriffen von seinen Glaubensgeschwistern in den christlichen Gemeinden. Seine Autorität wurde in Zweifel gezogen, mehr als einmal. Die Fähigkeit zum Apostelamt wurde ihm auch mehr als einmal abgesprochen. Misstrauen wurde ihm entgegengebracht. Und wir wissen, dass Paulus eine irgendwie auch immer geartete körperliche Einschränkung hatte. Vielleicht eine Augenkrankheit, Kleinwüchsigkeit, Epilepsie, wir wissen es nicht genau. Was wir wissen ist, es hat ihn behindert. Es hat ihm das Leben schwer gemacht, ihn stark eingeschränkt. Und selbst nach inständigen Gebeten hat Gott ihn von dieser Einschränkung nicht befreit. Stattdessen bekommt Paulus die Antwort von Gott: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Leidenszeit des Paulus geht weiter, das war ja längst nicht alles. Aufgrund seines christlichen missionarischen Engagements muss er sich vor den Behörden rechtfertigen. Er wird verhaftet, er wird sogar ins Gefängnis geworfen. Diese äußeren Umstände sind sicherlich kein Anlass zur Freude gewesen. Mit ungünstigen Umständen für das Empfinden von Freude, da kennt Paulus sich aus. Und um dahinter zu kommen, wie Paulus diese Aufforderung versteht und wie sie trotzdem nicht naiv ist, lese ich uns einen Text aus Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16, Abvers 19. Paulus hat vorher bei einer Frau einen Wahrsagegeist ausgetrieben. Und jetzt passiert Folgendes. Als die Besitzer der Sklavin, also dieser Frau, begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten: Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie, und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leibe reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien entflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Am nächsten Morgen kamen die Gerichtsdiener im Auftrag der Prätoren zum Gefängnisaufseher mit der Anweisung: Lass diese Männer frei. Paulus und Silas, geschlagen, gedemütigt, unschuldig im Gefängnis, trotz ihres hohen Engagements für Gott. Entbehrung, Schmerzen, Ungerechtigkeiten. Liebe Gemeinde, ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte vieles getan in dieser Situation, aber ich hätte sicher nicht um Mitternacht Loblieder gesungen. Ich hätte geweint, geschimpft, ich wäre wütend gewesen, hätte mich hilflos gefühlt, ich hätte gebetet. Aber ich hätte Gott gebeten, mich frei zu machen und mir die Schmerzen zu nehmen. In dieser Situation diesen Blick für Gott zu haben, den Paulus und Silas hier haben, finde ich bewundernswert, vorbildhaft und erstrebenswert. Paulus erlebt hier eine Freude, die in Höhen und in Tiefen gleichermaßen standhält. Wir haben am letzten Sonntag mit einer neuen Themenreihe begonnen, wenn Gottes Liebe Menschen verändert, dann wachsen. Und dann kommt die ganze Aufzählung, die Paulus in Galater 5, Vers 22 hier anführt. Dann wachsen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Paulus hat es an sich, aber auch an anderen Menschen erlebt, wie Gott einen Menschen verändert, der die Liebe Gottes erlebt in seinem Leben, der eine Begegnung hat mit Gott. Und er schreibt im Vers, der uns auch letzten Sonntag schon hier vor Augen stand, im 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Liebe Gemeinde, das gilt auch heute noch. Wenn ein Mensch Gott begegnet, dann geschieht etwas. Dann verändert sich etwas. Dann wird etwas in diesen Menschen hineingepflanzt von Gott, was weiter wächst und wächst. Ich freue mich, dass wir dieses Bild hier haben. Das soll nämlich genau das ausdrücken, dass etwas in uns hineingepflanzt wird und da bricht etwas auf, ganz klein. Aber das wird immer größer und immer wichtiger und wesentlicher. Es wirkt und wirkt und wächst mit unaufhaltsamer großer Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Mit einer Kraft, die das Leben verändert, wie wir das gar nicht verändern können durch unser Tun und Handeln. Gott schenkt seinen Kindern diesen Heiligen Geist, diese Kraft Gottes, dieses neue Leben. Und der Heilige Geist begleitet uns durch unser Leben. Er ist nicht nur am Anfang unseres Weges mit Gott da, sondern genauso besonders auch auf dem Weg, den wir dann gehen mit Gott. Und er tut Dinge in uns, die wir gar nicht tun können. Eine neue Lebenskraft in uns. Allein diese Vorstellung ist schon unglaublich. Das kann man kaum in Worte fassen. Eine Lebenskraft, die Kraft Gottes in uns Menschen, die wir doch so, ich sag mal, beschränkt sind durch unsere Menschlichkeit. Wir haben am vergangenen Sonntag über die Liebe gesprochen. Und zwar als erstes über die Liebe, die wir erfahren, die Liebe Gottes. Und dass wir dann in der Lage sind, die Liebe zu Gott zu zeigen und schließlich dann auch die Liebe zu anderen Menschen, dass wir mit dieser Liebe Gottes, die wir erfahren haben, einen Menschen lieben können, unabhängig davon, ob er uns sympathisch ist oder nicht. Gott schafft das, dass das möglich ist. Das ist eine Frucht, die Gott in uns wachsen lässt durch seinen Geist, die der Geist Gottes in uns schafft, wenn er Raum hat. Ein Teil dieser Frucht, die Gott in uns schafft, ist die Freude. Die Freude, von der Paulus hier nicht nur spricht, sondern die er selbst erlebt hat. Eine Freude, die nicht verschwinden muss, wenn die Umstände schwierig werden. Die Freude, die Paulus und Silas im Gefängnis haben und die sie dazu bringt, in dieser absurden Situation Loblieder auf Gott zu singen. So schön an einem Lobpreisabend oder an einem Sonntagmorgen, wenn die Sonne scheint. Ja, das ist einfach, mit einzustimmen. Aber in so einer Situation, das ist eine ganz besondere Freude, die Gott da schafft. Die Freude im Herrn, so könnte man sie bezeichnen, so steht im Neuen Testament von dieser Freude. Das ist eine Freude, die ja ein ganz eigenes Verständnis hat, nicht so oberflächlich wie das, was wir sonst erleben. Wir freuen uns an der Sonne und das ist gut, aber wenn die Sonne weg ist, was bleibt dann? Dann freuen wir uns am Regen. Wenn das gelingt, ist ja schön. Aber es ist ja nicht immer so. Es ist eine Freude, die unabhängig ist von äußeren Umständen und auch unabhängig von den Gefühlen, die wir haben. Das ist etwas, was außerhalb angedockt ist, aber innerlich passiert. Es ist die Freude, die durch die Gemeinschaft mit Christus eine ganz andere Qualität bekommt, eine besondere Qualität. In einer anderen Übersetzung heißt der Vers aus Philipper 4,4: Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Also Paulus erklärt sogar, was er damit meint. Er erklärt, diese Freude ist die Freude darüber, dass ihr mit Christus verbunden seid. Das ist etwas, das ist. Das ist ein Fakt. Gott ist ein Bund eingegangen, den er von seiner Seite nicht brechen wird. Und dieser Bund bleibt. Und deshalb kann auch diese Freude daran bleiben, selbst wenn die Umstände sich ändern oder die Gefühle sich ändern. Oft ist das ja so bei der Bekehrung, wie wir sagen, wenn ein Mensch so diesen bewussten Schritt auf Gott zutut und sagt, ja, mein Leben für dich, ist oft die Freude ganz groß. Und die nimmt manchmal dann so im Laufe der Zeit ab. Weil dieser Überschwang, diese, ich sag mal, erste Liebe irgendwie ein bisschen normal wird, alltäglich. Paulus sagt aber, diese Freude kann bleiben, kann wiederkommen, weil die Verbindung mit dem Herrn ja bleibt. Und darüber kann man sich eigentlich ja auch nur freuen. Die Grundlage dieser Freude besteht nicht in den kleinen oder großen erfreulichen Situationen, die wir erleben. Das ist auch schön, dass es sowas gibt. Ich freue mich über Musik, über Bilder, über die Sonne, über Dinge, die gelingen. Aber das sind, ich sag mal, positive Auswüchse der Freude, nicht der Grund der Freude. Die Grundlage besteht in der Verbundenheit zu unserem Herrn. Man könnte sagen, die Freude ist damit verankert in uns, in unserer Seele und in dem Geschehen durch Jesus Christus. Und deshalb wird sie auch noch wirksam sein, wenn die äußeren Umstände keinen Anlass zur Freude geben. Dann kann ich auch, banal gesagt, wenn ich ungeduldig an der Kasse stehe, diese Freude empfinden. Oder wenn ich den Schlüssel verloren habe, weil das bleibt. Vielleicht finde ich den Schlüssel auch wieder, dann ist es gut. Aber diese Freude der Verbundenheit mit Christus, die bleibt auch in diesen schwierigen Situationen. Es ist eine tiefe innere Gelassenheit und Geborgenheit, die sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt und auch nicht so schnell verduftet, wie so aufgesetzte Fröhlichkeit. Diese Freude hat den Grund außerhalb unserer selbst und ist deshalb unabhängig von uns, von unserer Stimmung. Das wird auch deutlich, wenn wir uns die Bedeutung dieses Wortes ansehen. Das griechische Wort für Freude, Chara, hat eine enge Verbindung zu dem Wort für Gnade, Charis. Das hört man ja, Chara und Charis klingt am Anfang gleich, nur am Ende nicht. Das ist dieselbe Wurzel. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen diesen beiden. Man könnte sagen, echte Freude entspringt aus der Gnade, hat damit zu tun. Diese Gnade ist eine Entscheidung, die Gott getroffen hat. Er hat sich entschieden, gnädig zu sein. Er ist gnädig. Und das bleibt. Gottes Gnade bleibt. Er wendet sich uns Menschen durch Jesus Christus zu, unabhängig davon, wie wir zu ihm stehen. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, der Ursprung aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns. Der Ursprung aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns. Da kann ich mit. Gottes Freude ist der Ursprung. Und die verändern sich nicht. Eine tiefe innere Freude, die nach außen spürbar wird, durch den Heiligen Geist in uns wächst, aber nach außen kommt. Paulus fordert uns mit dieser Herausforderung ja aber auch auf. Das heißt, es gibt Dinge, die Gott macht, die aber trotzdem unserer Begleitung bedürfen. Ich kann dafür sorgen, dass Pflanzen nicht wachsen. Das kann ich sogar sehr gut, wenn ich mich nicht genug kümmere. Ich kann das behindern, indem ich die Umstände entsprechend gestalte. Und zwar ohne viel Mühe. Das gelingt mir ganz einfach. Also ich habe den antigrünen Daumen, ich weiß nicht, den braunen Daumen oder, nee, das lassen wir mal. Den nicht so pflanzenförderlichen Daumen. Und das, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren hier. So wie wir Pflanzen im Wachstum befördern können, können wir auch befördern, dass das, was Gott in uns hineinlegt, wächst, wachsen kann. Wir können es auch behindern. Und da muss jeder für sich selber gucken, gibt es im Moment etwas, was dieses Wachstum, was Gott in mir schaffen will, was dadurch behindert wird? Vielleicht sieht es manchmal auch ein guter Freund, wenn da was im Wege ist. Da ist es gut, sich mal zusammenzusetzen und zu sagen, Mensch, ich möchte gerne in dieser Freude wachsen. Wenn du was siehst, was dem im Wege steht, dann sag es mir, dann versuche ich, was an mir liegt, zu ändern. Dass es wächst, das kann natürlich nur Gott machen. Im Neuen Testament wird ganz oft eine Verbindung gezogen zwischen Freude und Leid. Und das ist etwas, was mir nicht wirklich gefällt, sage ich mal ganz ehrlich. Freude und Leid kommt ganz oft im Zusammenhang vor. Die Freude im Herrn kann nämlich trotz Leid bestehen. Manchmal gibt es sogar so Formulierungen wie, wir freuen uns über dieses Leid, über die Versuchungen, weil wir dadurch Gott erleben, Gott nahe sind. Im 2. Korinther 6 gibt es einen Satz, wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Ich schätze mal, dass der ein oder andere von euch weiß, was das bedeutet. In Hebräer 10, 34 wird gesagt, als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Also wenn jemand mir mein Klavier klauen würde, ich wäre aber ganz schön sauer. Weil eine Gitarre ist kein Ersatz für ein Klavier. Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Freude hat auch mit Denken zu tun. Die Freude kann wachsen, wenn wir denken. Wenn wir uns auf diese Gedanken einlassen und uns in Situationen, in denen es uns schlecht geht, erinnern. Was gibt es denn für Freude? Was gibt es denn für Dinge, über die ich mich freuen kann? Jesus ist hammerhart zu seinen Jüngern. Er schickt an einer Stelle 72 seiner Jünger zu zweit immer aus, damit sie krank geheilen, predigen und Dinge mit Gott erleben. Und die kommen total enthusiastisch wieder und berichten, Herr, sagen sie, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen haben. Und da sagt Jesus, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Also er bestätigt das, da ist was passiert. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Also Hammer. Also wenn wir das erleben würden, das wäre ja, mir fällt kein Wort ein. Großartig. Der Hammer. Und Jesus sagt weiter, doch darüber sollt ihr euch nicht freuen, dass euch die Geister gehorchen, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist aber ein emotionaler Dämpfer. Enthusiastische Jünger berichten von Wundern und Jesus sagt, ja, toll, aber das ist nicht das, was eure Freude ausmachen sollte, sondern Gott kennt euch, das ist wichtig. Wenn Gott dann auch noch durch euch handelt, super, Halleluja. Aber wisst, dass ihr bei Gott bekannt seid. Das wird euch die innere Tiefe und vollkommene Freude bescheren. Jesus ist manchmal ganz schön krass. Und hier auch. Er hätte doch diese Energie der Jünger nutzen können. Ne? So und jetzt weiter so und nehmt noch mehr Leute mit. Erobert die Welt im Namen Jesu. Nein, er zieht sie wieder zurück und sagt, und jetzt sage ich euch, was wirklich wichtig ist. Eure Verbundenheit mit Gott. Freut euch vielmehr, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind. Das ist und das bleibt vor allem ein Grund zur Freude. Und das bleibt auch, wenn mal nichts Großartiges passiert, was ja sein kann. Wir sind bei Gott bekannt. Das ist großartig. Und dann geht es weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Vers schon mal so gelesen habe. Ich habe ihn natürlich gelesen. Nach diesem Ereignis lesen wir: In derselben Stunde wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt. Oder noch anders formuliert: Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Ist das schön oder ist das schön? Ich muss grinsen dabei, weil ich das so hammermäßig finde. Das hätte ich gern miterlebt, wie Jesus vor Freude im Heiligen Geist jubelt. Freude ist keine Nebensache im christlichen Glauben für besondere Menschen, die so gut drauf sind. Die sind eben so ein bisschen positiv. Freude ist für alle. Wir dürfen Freude auch spüren und empfinden. Es gibt ja so Leute, von denen sagt man, ich kann das gar nicht ohne zu lachen, die freuen sich mehr innerlich. Das ist ja auch gut, dass wir diese innere Freude haben, aber die muss doch auch mal rauskommen dürfen. Wenn wir ins Alte und Neue Testament gucken und gucken, was passiert, wenn es um Freude geht, dann wird deutlich, dass das eben nicht nur diese tief innere empfundene Freude ist, so ich freue mich innerlich im Herrn, sondern das ist sinnlich. Da geht es um Feiern, um Feste, um Buntes, um Gerüche. Die Evangelien schildern in buntesten Farben des orientalischen Lebens, wie Freude aussieht. Jesus hat Party gemacht. Das darf man ja so gar nicht sagen, weil es so banal klingt. Lukas hat als Grundmotiv seines Evangeliums die Freude. Das fängt mit den Engeln an, in der Weihnachtsbotschaft, die von Freude reden. Das setzt sich fort über diese Gleichnisse vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn. Es geht da um Freude, die Freude, etwas oder jemanden wiederzufinden. Bei Johannes ist Jesus Botschafter der Freude. Da sagt er in Johannes 15, Vers 11, ich sage euch das, sagt Jesus zu seinen Jüngern, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Bei uns im Deutschen ist das Wort Freude angelehnt an den Begriff froh. Und das habe ich eruiert, hat ursprünglich die Bedeutung von eilig und schnell. Ich habe das jetzt einfach mal so geglaubt, keine Ahnung. Die indogermanische Wurzel heißt prennen, springen. Freude hat scheinbar vom Wortstamm her mit Bewegung zu tun. Das finde ich ist ein sehr schöner Gedanke. Freude bringt in Bewegung. Genau. Wie das dann aussieht, ist sicherlich interessant. Freude reißt mit. Wenn jemand lacht, ist das oft ansteckend. Da muss man einfach mitmachen, auch wenn es noch so merkwürdig ist und man es gar nicht witzig findet und man hinterher gar nicht mehr weiß, worüber haben wir noch gelacht? Kennt ihr sowas? Ich kenne das sogar bei Erwachsenen, nicht nur bei Teenies. Wir dürfen uns bewegen lassen von der Freude, die Gott uns schenkt. Auch wenn andere sich manchmal darüber wundern. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr macht etwas, weil ihr euch freut und jemand guckt euch nur an, so also jetzt hier barfuß auf den Stühlen rumtanzen. Das muss man als Erwachsener ja nicht machen. Freu dich mal mehr innerlich. Also man kann tatsächlich auch Freude anderer dämpfen. Lasst uns doch lieber Freudenvergrößerer werden, auch bei anderen. Wenn jemand auf den Stühlen tanzen will und das so macht, dass sie nicht kaputt gehen, ja, dann macht es doch. Lauft durch die Stadt und singt. Gott will Freude in uns wachsen lassen und uns damit Christus ähnlicher machen. Das ist ein Prozess, das passiert nur nicht von heute auf morgen. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes, das wir nicht machen können, das wir bestärken können. Wir können die Umstände positiv gestalten, sodass das möglich ist. Wir können uns bereit machen und sagen, Herr, ich will diese Freude. Ich will das. Nicht nur ich möchte, sondern ich will. Du hast das verheißen, in mir wachsen zu lassen. Ich bin bereit. Aber passt auf, denn oft nimmt Gott uns so beim Wort, dass Dinge passieren, nachdem wir uns bereit erklären, die uns herausfordern. Wenn wir sagen, ich will Freude lernen, kann es gut sein, dass wir in nächster Zeit Situationen erleben, die uns die Freude erstmal nehmen, damit wir eben genau erleben, tatsächlich in so einer schweren Situation geht das doch mit der Freude. Aber dafür müssen wir das erleben, sonst bleibt es ja nur bei den Worten. Also Gott zu bitten, Freude tiefer zu erleben, kann uns in schwierigere Situationen führen. Also überlegt euch das gut, ob ihr das wollt oder nicht. Aber Gott wirkt an uns und das ist wunderbar. Gott wirkt nicht im mathematisch gleichen Verhältnis, aber er wirkt mehr, wenn wir ihm mehr Raum geben. Wir können ihn nicht zwingen, aber wir können ihn hindern. Es ist wie, wenn ich mich der Sonne aussetze, dann werde ich warm. Irgendwie, ne, manchmal bleibt es hinten kalt, aber vorne wird es schon mal so warm in dieser Frühlingssonne. Wenn ich mich Gott aussetze, dann färbt da was ab auf mich. Dann hat Gott Einfluss auf mich. Das heißt, wenn ich mich von Gott distanziere, dann gibt es da auch weniger Spielraum für Gott, mich zu beeinflussen. Also nahen wir uns Gott, so naht er sich zu uns. Gott will in uns wirken, an uns wirken, uns begegnen, auf uns abfärben und die Freude in uns wachsen lassen. Und eines Tages, nach 5 Jahren, nach 3 Monaten oder 17 Jahren, werden wir auf einmal feststellen, Mensch, da ist was gewachsen. Ey, früher hätte ich in so einer Situation, wäre ich wütend geworden und hätte geschimpft und jetzt kann ich einfach auf diese Freude gucken und mich daran festhalten, dass ich mit Christus verbunden bin. Manchmal stellen das andere Leute fest, das ist auch schön, wenn man das mal merkt, dass da in Jahren etwas gewachsen ist und irgendwann kann man dann diesen Apfel sehen und genießen und sagen, boah, da hat Gott wirklich was bewirkt in mir. Bis dann die nächste Herausforderung kommt. Die innige Beziehung und Nähe zu unserem Gott, die werden uns prägen. Deshalb lasst uns in die Nähe Gottes gehen. Wir werden lernen, uns weniger unseren Stimmungen hinzugeben, als vielmehr dem, was Gott in uns tut. Freude kann man nicht machen, wir können etwas dazu beitragen. So 4 ganz kleine Zusammenhänge, in denen Freude entsteht. Freude entsteht zum Beispiel aus Dankbarkeit. Das meinte ich mit dem Denken. Wenn ich auf mein Leben gucke, was hat Gott da alles getan, dann werde ich dankbar. Dann gibt es sicher auch vieles, was nicht gut gelaufen ist, aber es gibt auch ganz viel, was Gott getan hat. Und dann freue ich mich darüber. Das ist dann ein Weg. Freude entsteht beim Singen. Das ist eine geistliche Grundwahrheit. Freude und Singen gehören zusammen. Beim Singen öffnet sich das Herz für das, was Gott wirkt. Viele Psalmdichter zeigen uns das in dem Psalm, wie sie so durch ihr Leid hindurch zur Freude sich beten und singen. Freude entsteht in Gemeinschaft. Manchmal ist das schwierig, sich alleine in seinem Wohnzimmer zu freuen. Manchmal entsteht das, wenn man mit Leuten zusammen ist. Dann erzählt der eine, was er mit Gott erlebt hat. Man erlebt gemeinsam Dinge und freut sich gemeinsam. Freude entsteht in Vorfreude. Ihr kennt wahrscheinlich die Negro Spirituals, diese Lieder aus dem 19. Jahrhundert, die Sklaven bei ihrer Sklavenarbeit gesungen haben, wo man denkt, Mensch, in dieser furchtbaren Situation, wie können die denn da noch so fröhlich singen? Das sind ja oft wirklich fröhliche Lieder. Aber viele Lieder, die von dem singen, was Gott noch tun wird. The chariots coming. Also dieser Wagen, der uns zu Gott holt, der wird kommen und darauf freuen wir uns. Gerade weil es uns so schlecht geht. Also sie haben eine Hoffnung. Hoffnung lässt Freude entstehen. Wir freuen uns auf das, was Gott noch wirken wird, was er für uns noch vorbereitet hat. Freude ist und bleibt ein Geschenk, die in uns wachsen kann und will. Je mehr Raum wir Gott geben, desto größerer Einfluss hat Gott auf uns. 4 kleine konkrete Ideen, vielleicht ist für euch da was bei. Lass dir von Gott eine Person zeigen, der du in der nächsten Woche eine besondere Freude machst. Freude vermehrt sich, wenn man jemandem Freude macht. Und wenn du jetzt einen Namen hast, dann ist das wahrscheinlich die Person, der du in der nächsten Woche eine Freude machen könntest, solltest. Schreibe eine Woche lang auf, wofür du dankbar bist, damit du dich darüber freuen kannst. Manchmal ist das ein bisschen Arbeit, die wir dafür auch leisten müssen. Bitte Gott, dir besonders angesichts von unerfreulichen Umständen, wenn du gerade in diesen steckst, diese tiefe Freude zu schenken. Bitte Gott, dass er dir diese Freude schenkt. Und erzähle von deiner Freude, von dem, was Gott in dir macht, worüber du dich freuen kannst. Ich schließe meine Predigt mit dieser Aufforderung von Paulus. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Amen.